NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Tag zusammen. Das Echo des Tages in der XL-Version bis 19 Uhr. Sie kennen das von Samstagen und Sonntagen. Heute natürlich auch am Tag der Arbeit, dem 1. Mai. Um den dreht sich auch ein Teil der Sendung in Bericht und Kommentar. Denn Gewerkschaftskundgebungen, die gab es natürlich heute nur online. Aber in Corona-Zeiten müssen sich die Gewerkschaften umso genauer überlegen, was sie sagen und fordern. Dazu gleich mehr. Wir berichten über eine Regierungskrise, in die Brasilien hineinschlittert, über den schwierigen Kampf Südafrikas gegen das Coronavirus. Wir informieren über den Saisonabbruch der französischen ersten Fußball-Bundesliga und fragen, ja, wie geht's denn jetzt im deutschen Profifußball weiter? Und das hier, das ist, glaube ich, das Geräusch des Tages. Jo, weltweit haben heute Mittag um 12 Uhr Schiffsnebelhörner getutet, auch in Hamburg, Kiel, Rostock, Wilhelmshaven und Bremen. Diese Aktion erinnert daran, dass auch Kapitäne, Schiffsbesatzungen und Reeder wegen der Corona-Krise ihre Felle davonschwemmen sehen, und das mal bildlich zu formulieren. Auch dazu haben wir nachher einen Bericht. Als erstes aber mal so ein paar Fragen von allgemeinem Interesse. Wann bitte machen eigentlich die Kneipen wieder auf? Wann die Biergärten und wann die Freibäder und Tennishallen? Das wüssten fast alle gern in Deutschland, aber keiner kennt die Antworten präzise bis jetzt. Und das, obwohl es gestern mal wieder ein politisches Corona-Treffen gab auf höchster Ebene. Die Bundeskanzlerin war dabei, auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Doch die Ergebnisse hinterher waren, tja, wie soll man sagen, eher wolkig. Darüber habe ich vorhin mit der Kollegin Angela Ulrich gesprochen und habe sie gefragt, welche Reaktionen gibt es denn auf dieses Treffen jetzt, einen Tag später?
Es gibt auf der einen Seite Lob, zum Beispiel bei den Kirchenvertretern, denn Gottesdienste und auch in Synagogen, Moscheen, wo immer man zusammenkommt als Gruppe von Gläubigen, das ist ja wieder erlaubt künftig ab Anfang der Woche. Allerdings auch wieder mit Abstandsregeln, Hygieneregeln, Teilnehmerbeschränkungen und. Aber das finden sowohl die katholische Bischofskonferenz, Zentralrat der Juden, muslimische Vereinigungen, die finden das richtig und gut. Aber die haben vorher eben auch sehr ausführliche, kleinteilige Hygienepläne erstellt. Dass Spielplätze wieder aufmachen können, das findet der Städtetag prima. Museen und Zoos können ja auch wieder öffnen. Allerdings viele auf der anderen Seite, die doch so ein bisschen gehofft haben, dass es bei Schule, Kita und auch beim Sport schon weitergeht. Da ist ja bisher noch nichts entschieden. Das soll ja erst kommen. Da gibt es natürlich auch viele Enttäuschungen. Das heißt, Mensch, wir hätten uns das erhofft. Gerade an der frischen Luft ist es ja nicht so tragisch. Aber da haben die Ministerpräsidenten zumindest als Gemeinschaft erstmal sich nicht so weit vorgewagt.
Ja, viele haben ja wirklich sozusagen nach österreichischem Vorbild erwartet, dass jetzt Termine genannt werden, die sie sich eintragen können in den Kalender. Dann hieß es dann hinterher, erst soll es Konzepte geben, dann kommen die Termine. Gibt's denn diese belastbaren Konzepte?
Naja, die Kultusminister sind dabei, Konzepte zu schreiben, auch die Jugendminister, gerade was Kita- und Schulpläne angeht, weil sicher ist da, dass nicht auf einen Schlag plötzlich die Kinder wieder zurückkommen. Das war ja auch vorher schon klar, dass man gesagt hat, jeder Schüler soll mindestens einmal noch zur Schule gehen vor den Sommerferien, aber regulärer Unterricht nicht. Aber wie der dann eben auch nach den Sommerferien unter diesen ganzen Corona-Prämissen weiterlaufen kann, da ist man wohl gerade dabei. Und am nächsten Treffen, bei der nächsten Schalte, das sind ja nie richtige Treffen, sondern immer Telefonschalten der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, da soll es dann vor allen Dingen um Schule, Kita, auch größere Geschäfte gehen.
Es ist so und es bleibt dabei, es gibt Unterschiede zwischen den Bundesländern. Ich sage mal Stichwort Öffnung Möbelhäuser. Bleibt das so buntscheckig?
Ja, das bleibt buntscheckig, und man hat auch gemerkt, nach der gestrigen Schalte haben sich dann Ministerpräsidenten zu Wort gemeldet, zum Beispiel Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der schon mal angedeutet hat, dass im Norden an der Küste deutlich doch die Gastronomie möglicherweise in der zweiten Maihälfte zumindest in Teilen abgespeckt wieder öffnen könnte. Andere sind da noch vorsichtiger, aus Bayern kommen solche Signale nicht. Aber gestern hat dann auch noch mal ganz klar gerade Markus Söder gesagt, es ist auch richtig, dass es ein abgeschwächtes Konzept gibt, dass man anfängt, und von einer atmenden Strategie hat er gesprochen. Also dass es wirklich, je nachdem, in welchem Bundesland welche Gegebenheiten vorherrschen, man auch unterschiedlich wieder einsteigen kann. Nun kann man einerseits kritisch sagen, naja, der verdeckt da nur einen Flickenteppich, und andererseits ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn es unterschiedliche Situationen in unterschiedlichen Bundesländern gibt, dass dann darauf auch geachtet wird und nicht so mit einem Kamm über die ganze Situation geschoben beschworen wird. Zumindest Armin Laschet, der Ministerpräsident in NRW, hat ja auch noch mal gesagt, er bleibt bei seinem Kurs, doch relativ viel zu öffnen.
Erläuterungen von Angela Ulrich. Vielen Dank dafür. Also in Österreich ist das so, da kann man für den 15. oder 16. oder 17. Mai einen Tisch im Restaurant reservieren. Ab dem 15. ist die Gastronomie wieder offen. Eine so konkrete Ansage hätten auch viele Bundesbürger gern, damit man sich die Daten schon mal im Kalender notieren kann. Das ist aber vorläufig nicht vorgesehen. Die politisch Verantwortlichen bei uns wollen sich so konkret noch nicht festlegen. Ist das umsichtig oder ist das feige? Hier ist die Meinung von Alfred Schmidt.
Ja, es ist bitter mit den Beschränkungen. Wir hätten es alle miteinander längst gerne wieder so wie vorher. Aber das wäre nicht klug und nicht umsichtig. Die verantwortungsvolle Politik besteht zurzeit noch darin, die weiteren Lockerungen klug zu dosieren. Meinem Eindruck nach könnte es dabei aber etwas gezielter zugehen als bisher. Und auch mit mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen. Niemand will ein vorschnelles Ende der jetzigen Beschränkungen. Alle wissen, dass dies zu überfüllten Kliniken, vielen Kranken und Toten führen könnte. Die nächsten Tage im Krisenmanagement sollten aber klarer als bisher einen Weg in Richtung Risikobeherrschung zeigen. Bis dahin brauchen wir gemeinsam auch mehr als nur Geduld, sondern wir müssen uns ganz persönlich klar werden darüber, wie wir mit dem dauerhaften Risiko einer potenziell schwer verlaufenden Erkrankung umgehen wollen. Es wäre falsch, alle Verantwortung nur bei der Politik zu sehen. Die Kanzlerin und die Länderchefinnen und Chefs sollten binnen weniger Tage dafür sorgen, dass wir mit genügend Vorlauf einen kontrollierten Ausstieg aus der jetzigen Lage vorbereiten können. Die Kommunikation muss auch besser werden. Zu viele Bereiche kämpfen mit Unsicherheit und mangelnder Planbarkeit. Schulen, Kitas, größere Geschäfte, Theater und der Sport. Zu viele Fragen sind hier noch offen. Der Preis der Beschränkungen ist jetzt schon hoch, die Schäden sind enorm. Vorhersehbare Pleiten, Arbeitslosigkeit, Frust, Einsamkeit und kultureller Mangel. Für viele ist die Lage jetzt schon eine Katastrophe. Da hilft nur eins, der Blick auf die Errungenschaften des jetzigen Lockdowns. Es klingt nicht besonders originell, aber Bayerns Regierungschef Söder hat recht, wenn er sagt, wir sollten auch darauf achten, was wir durch die Beschränkungen gewonnen haben. Handlungsspielraum nämlich für die bestmögliche Gesundheitsversorgung. Und ich finde auch, wir haben ein Stück Beherrschbarkeit hinzugewonnen. Umso wichtiger ist es, eine differenzierte Wiedereröffnung in Gesellschaft und Wirtschaft jetzt voranzutreiben.
Der Kommentar im Echo des Tages von Alfred Schmidt. Jetzt nach Südafrika. Auch die südafrikanische Regierung versucht, gegen Corona anzukommen, mit drastischen Einschränkungen der persönlichen Freiheiten. Die Ausgangssperre hat dort allerdings erheblich krassere Auswirkungen als bei uns, denn die Wohnungen sind viel kleiner. Viele Südafrikaner leben in erbärmlichen Hütten. Hier kommt viel schneller so etwas wie Lagerkoller auf als bei uns. Immerhin seit heute Morgen sind die Regeln im Land gelockert. Unsere Korrespondentin Jana Gent hat erfahren, viele Südafrikaner haben sich so sehr nach Lockerung gesehnt, die haben sich einen Wecker gestellt für heute.
Obwohl Feiertag ist, hat der Tag für viele Südafrikaner noch vor Sonnenaufgang angefangen. Denn heute durften sie endlich wieder das Haus verlassen. Das erste Joggen nach 5 Wochen strikter Ausgangssperre hat Vumani aus Johannesburg sogar in sozialen Netzwerken geteilt.
Running through the streets of Joburg. It's the first day since you'll be allowed outside the house. Lots of people running with their dogs, Feels like the first day of school.
Ich laufe durch die Straßen zum ersten Mal, seit das wieder erlaubt ist. Viele Leute sind mit ihren Hunden unterwegs. Das ist wie der erste Schultag, sagt Womani. Und manch einen Jogger konnte man nicht einmal mit dem Radiomikrofon stoppen. So befreiend empfanden es die Großstädter.
We have been keeping our social distance.
Wir halten unseren Abstand, weil wir ja nicht in Gruppen laufen dürfen. Aber es ist fantastisch, wie viele Südafrikaner heute früh draußen sind. Wir haben so viele Leute gesehen. Es ist so, als hätte man uns einen ganzen Monat getrennt und irgendwie vereinen wir uns jetzt auf den Straßen wieder. Es ist so schön, hier draußen zu sein. Es ist großartig.
On the road. It's fantastic to be out here. It's been great.
Zwischen 6 und 9 Uhr morgens darf man seit heute also raus. Die Regeln dafür sind klar. Die Gesichtsmaske ist Pflicht. Abstand muss gehalten werden. Jeder Erwachsene darf nur ein Kind dabei haben. Heerscharen von Sportlern, von Spaziergängern, von Gassigehern waren auch in Kapstadt unterwegs. Und das sogar noch 2 Minuten nach 9. Da war an der Strandpromenade direkt eine Polizeidurchsage fällig. Aber auch tagsüber war es Freude pur, weil Restaurants wieder warmes Essen liefern dürfen. Und in Einkaufszentren durften auch Bekleidungsläden wieder öffnen. Geradezu gespenstisch wirkte es, wie diszipliniert und mit klarem Abstand zum Vorgänger die Menschen warteten. Südafrika zählt inzwischen beinahe 5.650 Infektionen von Covid-19. Mehr als 100 Menschen sind mittlerweile in Verbindung mit dem Virus gestorben. Deshalb gilt die Ausgangssperre mit den nun gelockerten Rahmenbedingungen auch weiterhin. Diese Lockerung ist aber Lebensqualität für die meisten. Die Moderatorin eines Nachrichtensenders im Fernsehen beschrieb ihre Eindrücke so.
Runners, walkers,
Jogger und Radfahrer. Babys wurden in Kinderwagen gepackt. Das kalte Wetter konnte niemanden abschrecken. Sogar die Hunde sahen glücklich aus, als sie wieder raus durften. Das Land macht aus der Ausgangssperre wegen Corona das Beste an diesem 1. Mai. Alles neu macht der Mai. Ein Stückchen Wahrheit steckt auch für Südafrika in dieser Aussage. Trotzdem bleibt es dabei. Öffentliche Einrichtungen und Schulen bleiben geschlossen. Die meisten Menschen dürfen weiterhin nicht zur Arbeit gehen. Gesichtsmasken prägen nun auch den Alltag im Kapstadt. Denn die hohen Infektionszahlen werden hier erst noch erwartet. Schließlich steht der Winter allmählich vor der Tür.
Eine Reportage von Jana Genn für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ganz andere Erkenntnisse aus einem ganz anderen Land in der südlichen Hemisphäre. Wir haben den Kampf gegen Corona gewonnen, sagt Jacinda Ardern. Die neuseeländische Premierministerin zeigt sich zuversichtlich, dass der Weg jetzt frei ist für eine Rückkehr in ein entspannteres Leben, ein Leben, für das Neuseeland bekannt ist. Was das heißt, schildert Lena Bodewein.
Sie gehen surfen, so wie James.
Es ist gut, wieder draußen zu sein und wieder aufs Wasser raus zu können. Ein bisschen Normalität kehrt zurück.
Sie surfen und sie schlürfen ihren Kaffee. Denn Neuseeländer lieben guten Kaffee. Wie Amy ihn zubereitet. Alle sind happy. Endlich wieder richtiger Kaffee. Sie sind in Ekstase. Amy hat einen kleinen Kaffee-Van und ist sonst auf Festivals und Veranstaltungen anzutreffen. Jetzt hat sie sich in Christchurch auf der Südinsel von Neuseeland an eine Hauptstraße gestellt, die nach der Lockerung des Hausarrestes wieder viel befahren ist. 2 Tischchen stehen davor. Einer, an dem sie Kaffee zubereitet, 3 Meter daneben, einer für die Kunden. Alle sind freundlich und froh, denn wir haben nicht so viele Tote wie der Rest der Welt. Was unsere Premierministerin gemacht hat, das war echt gut. Auch am Strand von Christchurch genießen die Spaziergänger die Freiheit. Colleen geht mit ihren Hunden spazieren. Die sind zum ersten Mal seit 5 Wochen wieder am Strand. Und das genießen sie eindeutig. Ich bin stolz auf die Arbeit unserer Premierministerin. Wir hätten tausende Tote haben können, aber das haben wir nicht. Die Einschränkungen waren es wirklich wert. Der Stolz ist offensichtlich beiderseitig. Wir haben den Erfolg gesehen. Sie und ihr alle haben eine unkontrollierte Explosion von Covid-19 in Neuseeland gestoppt. Und ich könnte nicht stolzer sein darauf. So Premierministerin Jacinda Ardern, kurz bevor sie die Lockerung des Hausarrestes verkündete. 5 Wochen Lockdown liegen hinter Neuseeland. Jeder durfte sich nur in seiner kleinen Blase, seiner Bubble aufhalten, wie es in Neuseeland heißt. Kein Kontakt zu anderen Familienmitgliedern. Das Land wurde abgeriegelt. Bewegung nur im engsten Umkreis erlaubt.
Because we believe that decisive action.
Wir glauben, dass dieses entschiedene Handeln, das harte und frühe Eingreifen, die beste Chance gegeben hat, das Virus auszumerzen. Und es hat funktioniert. Wir haben getan, was sehr wenige Länder geschafft haben. Wir haben eine Welle der Verheerung aufgehalten. Umso mehr genießen die Neuseeländer jetzt die Erleichterung, die Lockerung der Alarmstufe von 4 auf 3. In der Schlange vorm Imbiss zu stehen, das kann auch Freiheit sein. Vor den Fastfood-Ketten reihen sich die Menschen einmal um den ganzen Block. Aber mit Geduld und Gusto.
Ja, definitely a Kiwi thing.
Ja, das ist so ein Kiwi-Ding. Es gab eine Schlange seit 3 Uhr morgens. Für diesen 14-Jährigen ist das ein bisschen zu verrückt. Er ist froh, dass er an den Strand und wieder andere Familienmitglieder treffen und umarmen durfte.
Ja, so entspannt läuft es in Neuseeland, berichtet Lena Bodewein. Dankeschön dafür. WDR 5 und NDR Info mit dem Echo des Tages um 18.22 Uhr. Als gäbe es nicht Wichtigeres, Brasilien schlittert im Moment in eine veritable Regierungskrise. Diese Krise hat viel zu tun mit Jair Bolsonaro. Der brasilianische Staatspräsident macht nicht nur Schlagzeilen, weil er weiter Regenwälder abholzen lässt, weil er den Klimawandel leugnet und Corona mehrfach als kleine Grippe verharmlost. Der Präsident steckt auch mitten in einem gefährlichen politischen Geflecht, das bestimmt ist durch Machtspiele und Vetternwirtschaft. Unser Südamerika-Korrespondent Ivo Maruschik erzählt die Hintergründe rund um Bolsonaro.
Na und, was soll ich da machen? Ich heiße zwar Messias, aber Wunder kann ich auch nicht vollbringen. So fertigt Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro eine Reporterin ab, die nach der rasant steigenden Zahl der Covid-19-Opfer gefragt hatte. Ein Satz, der zeigt, der Kampf gegen die Seuche ist im Moment nicht seine Priorität. Bolsonaro hat derzeit noch ganz andere Probleme. Mitten in der Corona-Pandemie leistet Brasilien sich auch noch eine handfeste Regierungskrise. Die Affäre um einen neuen Chef für die Bundespolizei hat Bolsonaro unter Druck gesetzt. Durch den Rücktritt von Justizminister Sergio Moro, der die Personalentscheidung des Präsidenten nicht mittragen wollte, hat Bolsonaro einen seiner wichtigsten Verbündeten verloren. Immer öfter und immer lauter wird jetzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bolsonaro gefordert. Michael Moalem, Professor für Recht und Gesellschaft bei der Getúlio Vargas Stiftung, sagt dazu: Ich halte es für wahrscheinlich, dass das Impeachment vorankommt, zumindest wenn die Abgeordneten am Anfang das Gefühl haben, dass es eine Mehrheit dafür gibt. Der Prozess dauert dann sehr lang, da kann viel passieren, aber das Thema liegt jetzt auf dem Tisch. Moro war als Kämpfer gegen Korruption bekannt geworden und er war wichtig als Brücke ins konservativ-bürgerliche Lager. Dort hat Bolsonaro jetzt Unterstützer verloren. Der geschasste Justizminister wirft dem Präsidenten direkt vor, dieser wolle nur deshalb einen engen Vertrauten an die Spitze der Bundespolizei setzen, damit er auf Ermittlungen Einfluss nehmen kann. Und die Justiz hat sich dieser These angeschlossen. Das oberste Gericht hat die Ernennung von Bolsonaros früherem Leibwächter zum Polizeichef verhindert. Bolsonaro sucht jetzt fieberhaft neue Verbündete beim Centrão, einem bunten Flickenteppich, behäbig von Klein- und Kleinstparteien, die man eventuell mit Ämtern und Posten einbinden könnte. Christoph Häuser, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brasilia, sagt dazu:
Man merkt schon, dass der Druck spürbar größer wird. Es passiert genau das, was Bolsonaro eigentlich immer gesagt hat, dass er es nicht machen will, Ämtergeschacher. Da wird sich einfach herausstellen, inwieweit er es schafft, Leute von konservativen und rechtskonservativen Parteien auf seine Seite zu ziehen.
Umfragen zeigen, dass noch etwa 30% der Brasilianer hinter Bolsonaro stehen. Wahrscheinlich zu wenig, um sich langfristig halten zu können. Letztlich wird viel vom Militär abhängen. Offiziere haben schon jetzt wichtige Kabinettsposten inne, sitzen an den Schaltstellen der Macht und halten sich mit Äußerungen im Moment zurück. Sie können ruhig dabei zuschauen, wie ihnen mehr Einfluss und Macht in den Schoß fallen. Das Militär scheint gespalten. Da sind die Bolsonaro-Treuen, die in der Regierung mitmachen, und die andere Seite, die sich zurückhält, um das gute Image des Militärs zu bewahren. Aber es gibt keinen Hinweis auf einen autoritären Ruck, selbst dann nicht, wenn es genug Stimmen für ein Impeachment geben würde. Ein Impeachment-Verfahren läuft in Brasilien ähnlich ab wie in den USA. Das letzte Wort hat der Senat, und im Moment würde sich dort wohl keine Zweidrittelmehrheit für eine Absetzung des Präsidenten finden. Doch das ist nicht in Stein gemeißelt. Zumal Bolsonaro auch durch seine Corona-Politik immer leichter angreifbar wird.
Informationen von Ivo Maruschek. Jetzt in die USA. Am 3. November 2020 wählen die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten. Oder sie bestätigen Donald Trump in seinem Amt. 4 more years. Das heißt, so langsam müsste der Wahlkampf dort mal anlaufen, zumal der Gegenkandidat, der aussichtsreichste Gegenkandidat von Trump, mittlerweile festzustehen scheint. Es ist Joe Biden, der frühere Vizepräsident. Biden hat im Moment schlechte Karten. Wegen Corona nämlich kann er keine Kundgebungen abhalten. Und nun gerät er noch in Negativschlagzeilen wegen Vorwürfen sexueller Nötigung in den 90er Jahren. Gerade jetzt erst musste sich Biden rechtfertigen in einer Fernsehsendung. Thorsten Teichmann hat eingeschaltet.
Über 17 Minuten fragt Moderatorin Mika Preschinski immer wieder nach. Sie dreht die Fragen fast nach, erklärt. Und immer wieder weist der frühere Vizepräsident Joe Biden den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs zurück.
No, it is not true. I'm saying unequivocally, it never, never happened. And it didn't. It never happened.
Das sei nicht wahr, sagt Biden im Fernsehsender MSNBC und weiter. Er erkläre eindeutig, dass so etwas nie passiert ist. Es sei nie geschehen, wiederholt er in der gleichen Antwort. Der Vorwurf, gegen den sich der 77-Jährige wehrt, stammt von Tara Reid. Die Amerikanerin hatte in den 90er Jahren im Büro des damaligen Senators Biden gearbeitet. Reid beschuldigt Biden, er habe sie 1993 in einem Senatsgebäude an die Wand gedrückt und ihr unter den Rock gegriffen. In Amerika werden die Vorwürfe wieder diskutiert, seit neue Aussagen aufgetaucht sind und seit die Schauspielerin Rose McGowan als prominente Vertreterin der MeToo-Bewegung über ihre Enttäuschung im Netz getextet hat.
Women have a right to be heard.
Frauen haben ein Recht, gehört zu werden, und die Presse sollte ihre Vorwürfe rigoros aufklären. Dieses Prinzip habe ich immer verteidigt, aber am Ende zählt in jedem Fall die Wahrheit, und in diesem Fall sind die Anschuldigungen falsch.
Claims are false.
Biden hat die nationalen Archive nun aufgefordert, Beschwerden über sein Verhalten öffentlich zu machen, falls es solche Beschwerden aus seiner Zeit als Senator gibt. Ich bin sicher, dass es nichts gibt. Niemand hat jemals so etwas mir gegenüber vorgebracht oder gegenüber meinem Senatsbüro damals irgendwelche Vorwürfe. An der Stelle wurde die Interviewsituation immer angespannter. Moderatorin Preschinski will von Biden wissen, warum nicht auch die Universität von Delaware Dokumente aus seiner Zeit als Senator zur Verfügung stellt. Biden sagt aus seinem improvisierten Fernsehstudio in einem Basement heraus, wenn es Beschwerden gibt, dann lägen sie im Nationalen Archiv. Der frühere Vizepräsident soll im Sommer Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden und im Herbst gegen Präsident Trump antreten. Seit Wochen ist wegen der Corona-Pandemie kein Wahlkampf möglich. Für viele Amerikaner wirkt das Fernsehinterview deshalb wie der erste öffentliche Auftritt Bidens seit langem.
Thorsten Teichmann in Washington bleibt an dem Thema dran. Sag mal, kann man eigentlich auch Mai-Kundgebungen auf einem Balkon machen? Ja, das ging. Wo das war, erfahren Sie gleich nach den Nachrichten.
DDR aktuell.
So schön gewesen, wenn wir um 18.30 Uhr Nachrichten hätten haben können. Irgendwas ist da nicht so richtig zueinander gekommen. Wir versuchen mal, ob wir die Leitung löten können. Die kommen nämlich nicht aus diesem Studio, die Nachrichten. Mal sehen, was passiert. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info am 1. Mai. Und es ist ja klar, dass eine Infosendung zu diesem 1. Mai nicht ohne die Gewerkschaften auskommt. Die Ansprache von DGB-Chef Rainer Hoffmann, die sehen Sie heute Abend im Fernsehen, kurz vor der 20 Uhr Tagesschau. Die Kernsätze darin, die klingen so.
Solidarität hat in der Corona-Krise eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Unser Motto zum 1. Mai lautet, solidarisch ist man nicht alleine.
DGB-Chef Rainer Hoffmann. Ja, die Großkundgebung des DGB zum diesjährigen 1. Mai, die war in Leipzig geplant. Dazu tausende gewerkschaftliche Einzelveranstaltungen quer durchs Land, überall in der Bundesrepublik. Wie sich das gehört am Tag der Arbeit. Aus alledem ist nichts geworden wegen Corona. Immerhin gab es so eine Art symbolischer Kundgebung online, ein Livestream. Jens Frevel hat zugeschaut und zugehört.
In der schwersten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg dürfe es nicht nur bei Rettungsschirmen für die Wirtschaft bleiben. Auch Arbeitsplätze müssen nachhaltig gesichert werden, lautet die Forderung von DGB-Chef Rainer Hoffmann. Corona-bedingt gab es statt Demo eine virtuelle Mai-Veranstaltung, die aus der DGB-Bundeszentrale per Internet gestreamt wurde. Hoffmann verlangte eine gesetzliche Freistellung für Eltern sowie Alleinerziehende für die Zeit, bis Kitas und Schulen wieder normal arbeiten. Digitale Arbeit zu Hause habe nicht nur Vorteile.
Viele Menschen sind damit unmittelbar konfrontiert, machen positive Erfahrungen. Sie sehen aber auch die Risiken, dass digitales Arbeiten, vor allen Dingen mobiles Arbeiten, zur Entgrenzung führen kann, dass lange Arbeitszeiten damit verbunden sind, die möglicherweise dann auch noch nicht einmal bezahlt werden.
Die Befürchtung, Gewerkschaften könnten bei einer Internetveranstaltung statt Mai-Demos Aufmerksamkeit verlieren, erfüllte sich nicht. Die Streaming-Server hatten alle Mühe, unter der Last der Zugriffe nicht zusammenzubrechen. Zahlreiche Künstler wie Ute Lemper oder Konstantin Wecker wurden virtuell zugeschaltet. Heinz-Rudolf Kunze mit seiner Hoffnung auf ein Ende der Krise.
Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen und ein Silberstreif soll den Menschen Hoffnung machen. Lasst euch
ungewohnt Klavier, Gitarre und Gesang im Berliner DGB-Foyer digital gestreamt ins Internet. DGB-Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach forderte, die Verschlechterung von Arbeitnehmerrechten in der Krise durch längere Arbeitszeiten müsse rückgängig gemacht werden. Zudem warb sie für eine Stärkung des Sozialstaats.
Letztlich ist es so, dass die Sozialversicherung, dass das die Leistungen sind, die zwischen den Menschen und ihrer Existenzangst stehen. Die Zahlen in der Kurzarbeit sind ja dramatisch hoch. Das sind die höchsten, die wir bis jetzt in der Bundesrepublik jemals gehabt haben. Aber gleichzeitig zeigt es auch, dass die soziale Sicherung trägt. Denn wer in Kurzarbeit ist, der hat noch seinen Job. Und deswegen müssen wir dafür eine Menge tun, dass das auch so bleibt. Aber eine Lehre aus der Krise, glaube ich, ist jetzt schon klar, dass wir auch in Zukunft wirklich starke Sozialversicherungen brauchen.
Gewerkschaften leiden in besonderer Weise unter der Corona-Krise. In diesem Jahr laufen die Tarifverträge für Millionen Arbeitnehmer aus. Wegen der Corona-Beschränkungen sind Arbeitskämpfe und Demonstrationen nicht möglich.
Informationen aus Berlin von Jens Frevel. Warum wird in manchen Berufen eigentlich so schlecht gezahlt? Warum sind die Löhne und die Gehälter dort so niedrig? Die Antwort ist einfach, weil dort so wenige Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind. Okay, das ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein wesentlicher. Ja, und was ist mit der Position der Gewerkschaften jetzt in Corona-Zeiten? Dazu die Meinung von Frank-Christian Starke.
Keine Bratwurst, kein Bier dazu, keine Fahnen und auch keine kämpferischen Reden. Der 1. Mai fällt diesmal aus. Alle Kundgebungen zum Tag der Arbeit sind abgesagt. Völlig richtig, darauf kann und muss in diesem Jahr verzichtet werden. Nicht verzichten sollte man allerdings darauf, daran zu denken, um was es immer geht am 1. Mai. Um Mitbestimmung, Demokratie, um gerechte Verteilung und um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wichtiger denn je, in Zeiten von Corona ist nämlich vieles davon in Gefahr. Früher zur Arbeit, länger bleiben, Homeoffice am ergonomisch nicht gerade optimalen Küchentisch, all das geht angesichts der Corona-Krise. Genauso wie eine Videokonferenz am frühen Morgen oder Mails checken im Feierabend. Natürlich vom Computer zu Hause und die private E-Mail-Adresse und Telefonnummer kennt inzwischen der ganze Betrieb. Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen im Moment bei vielen. Das geht in Ordnung. In der Viruskrise lässt man 5 Grade sein. Jetzt ist nicht die Zeit, um auch wirklich jede Regel wortgetreu zu befolgen. In vielen Betrieben und Verwaltungen finden Arbeitgeber und Arbeitnehmer flexible Wege, um die Arbeit neu zu organisieren. Eine Art arbeitsorganisatorischer Innovationsschub. Vorgesetzte, aber auch Arbeitnehmer, die sich mobiles Arbeiten von zu Hause aus bisher partout nicht vorstellen konnten, merken plötzlich, doch, das geht. Genauso wie flexiblere Arbeitszeiten, neue Schichtsysteme in Büros etwa, das kann durchaus Vorteile haben für beide Seiten. Auch das Arbeiten in Vertrauensarbeitszeit bei gleichzeitiger Kinderbetreuung, weil die Kitas geschlossen sind. Aber 5 Grade sein lassen, das ist das eine, Arbeitsschutzregeln aufweichen, das andere. Manche Wirtschaftsvertreter und Arbeitgeber wittern in der Krise ihre Chance, Dinge über Bord zu werfen, die sie schon lange als Ballast empfinden. Geregelte Höchstarbeitszeiten zum Beispiel, Mitbestimmungsrechte, Vorschriften zu Ruhezeiten, Kündigungsfristen für 450-Euro-Kräfte, Einschränkungen der Warenzustellung und Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Aus neoliberaler Sicht unnötige Bürokratie. Arbeiten orientiert an den Anfordernissen und der Auftragslage der Unternehmen. Das ist die Vision. Und deshalb müssen nicht nur, aber gerade Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter genau aufpassen. Denn sie wissen, dass die Fortschritte bei Mitbestimmung, Arbeitsschutz und sozialer Absicherung nicht vom Himmel gefallen sind, sondern durchgesetzt, ja, durchgekämpft wurden. Diese Errungenschaften gilt es zu verteidigen. Der 1. Mai ist der perfekte Tag, um sich und andere daran zu erinnern. Und dann gilt es in den folgenden Wochen und sicher Monaten noch wachsam zu bleiben, damit soziale Standards, Schutzvorschriften und auch Freiheitsrechte im Rahmen der Virusbekämpfung nicht unter die Räder kommen. Das wäre eine schlimme Nebenwirkung der Corona-Therapie.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Frank-Christian Starke. Und Sie kriegen natürlich alles hier für Ihr Geld, was wir angekündigt haben. Auch die 18.30 Uhr Nachrichten, die kommen in dem Fall nur ein paar Minütchen später, sind aber noch viel aktueller.
WDR 5. Nachrichten.
Um gleich 18.40 Uhr mit Detlef Dickmann. Die Gewerkschaften haben am heutigen Tag der Arbeit ihre Forderungen nach gerechteren Löhnen bekräftigt. DGB-Chef Hoffmann verlangte bessere Löhne und Arbeitsbedingungen, vor allem für Berufe, die sich in der Corona-Krise als besonders wichtig erwiesen haben. Das gilt beispielsweise für das Gesundheitswesen und den Einzelhandel. Hoffmann sagte, Wertschätzung habe auch einen Preis. Wegen der Corona-Beschränkungen beging der Gewerkschaftsbund den 1. Mai zum ersten Mal ohne große Kundgebungen. Stattdessen übertrug er aus seiner Zentrale in Berlin eine 3-stündige Live-Show auf der eigenen Internetseite und in den sozialen Netzwerken. Die Oppositionsparteien im Bundestag kritisieren die Bundesregierung in der Corona-Krise. Die jüngsten Lockerungen gehen Vertretern einiger Parteien nicht weit genug. Anderen fehlt ein Ausblick, wie es die nächsten Wochen weitergehen soll. Alfred Schmidt aus Berlin.
In die Marienbasilika im Wallfahrtsort Kevela am Niederrhein zum Beispiel
dürfen nur noch 150 Menschen gleichzeitig hinein, bei einer Fläche von 1.500 Quadratmetern in der Kirche. Auch besondere Feierlichkeiten wie Taufen, Hochzeiten, Beschneidungen oder Trauerfeiern werden nun wieder möglich oder erleichtert. Allerdings nicht ganz wie vorher. So muss es etwa Handschuhe geben für alle, die die Kommunion austeilen. Der gebotene Abstand soll sein zwischen den Gläubigen. Zusammensitzen dürfen nur Menschen aus demselben Haushalt. Und eine Weihwasserschale, die viele nacheinander anfassen würden, wäre in Corona-Zeiten auch nicht in Ordnung.
Die Internetseite der rechtsnationalen Strömung Flügel ist nicht mehr online. Auch die Social-Media-Auftritte gibt es nicht mehr. Der Flügel war vom Thüringer AfD-Chef Höcke ins Leben gerufen worden. Nachdem der Verfassungsschutz ihn als rechtsextrem einstufte, kündigte er seine Selbstauflösung für Ende April an. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Bareis hält einen Rettungsfonds für die angeschlagene Reisebranche für notwendig. Damit will er für Reisebüros und Reiseveranstalter Verlässlichkeit schaffen, falls es nicht zu der von der Bundesregierung angestrebten Gutscheinlösung kommen sollte. Angela Ulrich aus Berlin.
Die Bundesregierung will, dass wegen der Corona-Krise abgesagte Flugreisen nicht erstattet werden, sondern die Kunden Gutscheine bekommen. Doch die EU-Staaten sind gespalten. Bareis nennt die Debatte mit der EU-Kommission gegenüber der deutschen Presseagentur eine Hängepartie. Alternativ müsse es schnell einen umfangreichen Rettungsfonds geben, so Bareis, um Beschäftigten und Verbrauchern über diese Durststrecke hinweg zu helfen. Die Bundesregierung hat ihre weltweite Reisewarnung gerade bis zum 14. Juni verlängert, mindestens. Über Lockerungen beim Tourismus und in der Reisebranche wollen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten frühestens Mitte Mai sprechen.
Der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten Biden hat sich zum ersten Mal zu den Anschuldigungen einer früheren Mitarbeiterin geäußert. Sie wirft ihm vor, sie vor 27 Jahren unsittlich berührt zu haben. In einer Erklärung Bidens heißt es, die Anschuldigungen seien nicht wahr. Das sei nie passiert. Auch im Sudan gilt die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen jetzt als Straftat. Das gab die Übergangsregierung bekannt. Viele Länder in Afrika und im Mittleren Osten haben die Prozedur bereits verboten. Trotzdem kommt sie auch dort weiter vor. Betroffene leiden oft ihr Leben lang unter den Folgen. Das Wetter im Norden und Westen. Am Abend Schauer, auch kurze Gewitter, örtlich mit Starkregen, Graupel und Sturmböen aus Südwest bei 11 bis 13 Grad. In der Nacht an den Küsten und in Vorpommern kaum noch Schauer und teils klar, ansonsten weiter regnerisch. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad im Sauerland und in der Eifel bis 3 Grad. Morgen wieder kühl und nass, auch kurze Gewitter sind möglich bei 11 bis 16 Grad. Und am Sonntag mal bewölkt, mal heiter und etwas Regen, dazu 12 Grad in Nordfriesland bis 18 Grad im Rheinland.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Michael Brocker. In Deutschland heißt der 1. Mai Tag der Arbeit und das können die Franzosen natürlich deutlich stimmungsvoller. Sie nennen den Tag Fête du Travail, also Fest der Arbeit. Dementsprechend sind französische Mai-Demonstrationen traditionell lauter und eindringlicher als die in Deutschland. Aber in Frankreich gelten ja nun wegen Corona Ausgangssperren, die viel drastischer sind als alles bei uns. Also, was tun am 1. Mai? Für viele Franzosen ist die Sache völlig klar. Sie heißen nämlich Arbeiterlieder singen vom Balkon. Unser Paris-Korrespondent Martin Bohne, der hat so einiges gehört heute.
Zoé, Cécile und Nicolas haben sich punkt 12 Uhr auf ihren Balkon in Montreux bei Paris gestellt und angefangen, das italienische Partisanenlied Bella Ciao Richtung Straße zu schmettern. An der Balkonbrüstung hatten sie ein selbstgemaltes Spruchband befestigt, Pour le jour après, für den Tag danach. Nach der Corona-Krise, wo die Aktivisten der alternativen Bewegung Alternativa auf eine andere Welt hoffen, mit mehr Solidarität. Bella Ciao, das ist ja das Kampflied schlechthin, sagt Zoé. Das singen die Leute auf der Straße beim Marschieren, jeder kennt das. Und gerade in der Ausgangssperre ist es wichtig zu zeigen, dass viele auf ihre Balkons gehen, tanzen, singen, ein bisschen Geselligkeit leben und zeigen, dass wir alle an diesem 1. Mai zusammenstehen. Weil sie eh eine Wohngemeinschaft bilden, stellte die Mini-Demo von Zoé, Cécile und Nicolas auch keinen Verstoß gegen die Regeln der Ausgangssperre dar. Treffen von Leuten, die nicht zusammenwohnen, sind ja derzeit verboten. Die drei haben volles Verständnis für die staatlich verordneten Einschränkungen. Ziemlich traurig sei das aber schon, sagt Cécile. Ja, das ist schon seltsam. Denn es ist eine Zeit, wo wir ganz viele Forderungen an die Politik haben, die wir heute gerne auf der Straße kundgetan hätten. In Zeiten der Ausgangssperre ist es wirklich schwer, eine soziale Bewegung aufzubauen. Und so ist es hyperfrustrierend, dass wir an diesem 1. Mai, der in Frankreich ja sonst ganz massiv begangen wird, nichts anderes machen können als Balkonfotos. Ein paar Straßenzüge weiter wohnt Aurélie Trouvé, die Sprecherin von Attac Frankreich. Sie hat keinen Balkon und so hat sie ihr buntes, selbstbemaltes Transparent vor das Fenster gehängt. Confiné mais déterminé steht darauf, in Quarantäne, aber trotzdem entschlossen. Und darunter das, was sie sich von der Welt nach Corona wünscht. Wir haben in der vergangenen Woche eine Online-Petition gestartet, die schon von 200.000 Leuten unterschrieben wurde, mit mehreren Forderungen. An vorderster Stelle wollen wir mehr Mittel für die öffentlichen Dienstleistungen, einen großen Entwicklungsplan für die Krankenhäuser und die Bedingungen, dass alle korrekt behandelt werden können. Aurélie, Zoé, Cécile und Nicolas, ohne eine gezielte Verabredung hätte ich wohl kaum jemanden gefunden, der Spruchbänder zu seinem Fenster heraushängt. Bei einer kilometerlangen Fahrradfahrt durch Paris ist mir kein einziges weiteres Spruchband aufgefallen. Der Aufruf von Attac Alternativa und etlichen Gewerkschaften hat offensichtlich zumindest nach außen nicht allzu viel Resonanz gefunden. Aber Aurélie Trouvé verweist auf die vielen Filme, die Leute von sich in ihren Wohnungen drehen und auf den sozialen Netzwerken posten.
Martin Bohne war das über den 1. Mai in Frankreich, vor allen Dingen in Paris. Ja, und wie ist das in Griechenland? Dort sind Mai-Demonstrationen natürlich auch verboten gewesen wegen Corona. Es haben sich allerdings nicht alle daran gehalten, berichtet Thomas Bohrmann.
Allein in Athen kamen etwa 1.000 Menschen zusammen. Die Kundgebung hatte die kommunistische Gewerkschaft PAME organisiert. Bereits am frühen Morgen hatten Gewerkschaftsmitglieder mit Klebeband Markierungen im Abstand von jeweils 2 Metern auf dem Platz vor dem griechischen Parlament angebracht, damit die Demonstrationsteilnehmer sich wenigstens an die Abstandsregeln halten konnten. Bei der Kundgebung standen die Menschen in der Tat wie auf einem großen Schachbrettmuster mit jeweils 2 Metern Abstand in Reih und Glied. Viele trugen rote Fahnen und auch rote Atemschutzmasken. Sie forderten, dass die Arbeitnehmer nicht den Preis für die weltweite Depression wegen der Corona-Krise bezahlen sollen. Der einzige Feind ist der Kapitalismus. Wir haben schon viel gezahlt, wir werden nicht wieder zahlen, hieß es aus dem Megafon. Die Polizei schritt nicht ein, nach etwa einer Stunde gingen die Demonstranten auseinander. Alle anderen Gewerkschaften Griechenlands haben sich an das Versammlungsverbot gehalten. Die Regierung hatte den Gewerkschaften zuvor vorgeschlagen, die Mai-Kundgebungen auf die Zeit nach der Corona-Ausgangssperre zu verlegen, nämlich auf den Samstag kommender Woche, den 9. Mai.
Und dann sind wir natürlich gespannt, ob dann weitere Demonstrationen zum 1. Mai stattfinden. Thomas Bohrmann war das mit Informationen für das Echo des Tages. Habe ich es eigentlich schon gesagt, dieser 1. Mai ist anders als sonst, auch in Deutschland, wegen des Coronavirus herrscht Versammlungsverbot, nicht nur für Gewerkschafter. Philipp Rost aus unserem Newsroom. Wie ist das denn in Deutschland heute gewesen? Haben sich die Leute daran gehalten?
Ja, die Polizei ist sehr zufrieden. Die Lage war ruhig. Viele Mai-Kundgebungen wurden im Vorhinein schon ins Internet verlegt. Für die Demos, die erlaubt waren, gab es strenge Auflagen, die auch eingehalten wurden, sagt die Polizei. In Hamburg waren zum Beispiel nur maximal 25 Teilnehmer bei den Demos erlaubt. So hat man sichergestellt, dass die Abstände eingehalten werden konnten. Ähnlich war es in Nordrhein-Westfalen. Auch hier waren nur Kundgebungen mit wenigen Personen erlaubt, also alles sehr ruhig.
Nochmal Hamburg. Die Hansestadt ist ja dafür bekannt, dass es am 1. Mai heftige Ausschreitungen, auch gewalttätige Ausschreitungen geben kann. War das in diesem Jahr anders?
Ja, tatsächlich. Die Hamburger Polizei ist für einen 1. Mai ausgesprochen entspannt. Vor allem rund um die Sternschanze gehören die Ausschreitungen ja leider schon zum 1. Mai dazu. Diesmal ist es anders. Ich habe gerade noch mal mit der Polizei gesprochen. Bis jetzt gibt es keine Ausschreitungen und man ist auch zuversichtlich, dass es so bleibt. Eine rechte Demo in Hamburg-Harburg wurde außerdem per Eilverfahren vom Bundesverfassungsgericht verboten. Das hat die Lage zusätzlich entspannt.
Es geht ja nicht nur um die Demos. Die sind anders. Darüber haben wir geredet, aber auch Mai-Spaziergänge, Ausflüge sind nicht möglich, auch die Mai-Baumfeste. Haben die Leute in der Bundesrepublik sich denn so insgesamt daran gehalten, so nach dem Motto Distanz in den Mai?
Ja, tatsächlich. Die Polizeibehörden sind sehr zufrieden. Auch hier keine größeren Probleme. Die Leute haben sich an die Auflagen gehalten.
Philipp Roos war das mit gesammelten Informationen vom Tage. Danke. Jetzt wird's laut im Echo des Tages um 18.50 Uhr, denn laut war es heute Mittag um 12 Uhr in den Häfen der Welt. Zwischen Hamburg und Haiti haben Schiffsbesatzungen darauf aufmerksam gemacht, dass auch sie Leidtragende sind der Corona-Krise. Etliche haben jetzt schon ihren Job verloren und ein Ende ist nicht in Sicht. Also, berichtet Carsten Sekund aus Hamburg, haben heute alle demonstrativ getutet. Schlepper, Kreuzfahrtschiffe, Container und Museumsschiffe aller Art.
Rund ein Dutzend Schiffe im Hamburger Hafen, Schlepper, Containerfrachter, Hafenfähren und Barkassen haben ihre Schiffshörner erklingen lassen. Eine Minute dauerte das Solidaritätskonzert für Seeleute in der Corona-Krise. Hier in Hamburg mitorganisiert vom Sprecher des Verbandes Deutscher Reeder, Christian Denso.
Das Herz geht auf, denn ich glaube, jeder, der in der Schifffahrt arbeitet, hat ein besonderes Herz für die Seeleute. Es gibt Bereiche in der Schifffahrt, die liegen quasi brach. Das ist zum Beispiel die Kreuzfahrt. Da liegen alle Schiffe weltweit derzeit vor Anker. Das sind in Deutschland die Fähren zu den Nord- und Ostseeinseln. Im großen Teil der Handelsflotte verkehrt die Schifffahrt noch. Das ist anders als in der Luftfahrt. Aber wir sehen doch klare Anzeichen, dass wenn eine Weltwirtschaftskrise kommt, dass das dann auch die Schifffahrt sehr in Mitleidenschaft ziehen wird.
Insofern war das Typhoon-Konzert auch ein weltweiter Dank an alle Seeleute in Zeiten von Corona.
Carsten Sekund. Seit gut einer Woche feiern Muslime den Fastenmonat Ramadan. Tagsüber gibt es nichts zu essen und zu trinken. Das gemeinsame Fastenbrechen beginnt dann nach Sonnenuntergang. Und das ist dann meistens ein Fest für viele. Familie, Freunde, Bekannte. All das muss auch ausfallen in Corona-Zeiten. Und das bemerkt man natürlich am meisten an einem Freitag wie heute. Denn die Freitagsgebete sind für Muslime der Höhepunkt der Woche, wie für Christen der Sonntag und für Juden der Schabbat. Also, wie läuft das jetzt in Moscheen? Bita Shafinia hat sich in Braunschweig umgehört.
Bismillahirrahmanirrahim.
Sadiq al-Musli, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, sitzt in der Moschee und bereitet sich auf das Freitagsgebet vor. Allerdings allein, denn sein Gotteshaus bleibt wegen des Coronavirus vorerst geschlossen.
Das ist natürlich wichtig auch für die Gesundheit unserer Mitglieder und unserer Besucher, weil man auch sich sehr nahe kommt im Gebet. Man betet zusammen, Schulter an Schulter. Und in diesen Zeiten ist es natürlich notwendig, gewisse Abstände zu halten. Und daher sind die Moscheen gerade nicht besucht worden.
Normalerweise würden sich nach Sonnenuntergang 40 bis 50 Gläubige in der Braunschweiger Moschee versammeln. Doch in diesem Jahr ist eben alles anders. Etwas betrübt blickt Sadiq al-Musli auf die Fastenzeit.
Es ist ein befremdliches Gefühl, muss ich sagen. Es ist ein trauriges Gefühl auch. Wenn man in die Moschee geht, dann möchte man gerne mit anderen zusammen sein. Natürlich geht man auch, um Gott näher zu kommen und auch seine Gebete zu verrichten. Aber es gehört einfach dazu, das in Gemeinschaft zu tun.
Um mit den Gläubigen dennoch in Verbindung zu bleiben, nutzt die islamische Gemeinde in Braunschweig verstärkt das Internet.
Jetzt gerade durch das Internet erreicht man viel mehr Leute und die Menschen durch diese Interaktion auch haben die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen, die auch das Fasten betreffen. Gilt noch das Fasten? Ist das Fasten jetzt unterbrochen? Was soll ich denn tun? Wie gehe ich damit um?
Darüber hinaus werden während des Ramadans Freitagsbotschaften über das Internet gesendet und Lesungen aus dem Koran live übertragen. Al-Musli hofft, dass viele Muslime versuchen werden, den besonderen Monat trotz der Umstände so positiv wie möglich zu erleben. Durch die Kontaktsperre habe der 49-Jährige jetzt viel mehr Zeit für seine Frau und seine 5 Kinder. Besonders seine jüngste Tochter Dana freut sich darüber.
Eigentlich ist das gar nicht so schlimm, weil man kann auch viel mehr machen. Und dann machen auch eher die Größeren mit, wenn wir zum Beispiel jetzt so Spiele spielen und so.
Sohn Ibrahim lebt seit Beginn der Corona-Krise wieder in Braunschweig bei seinen Eltern. Der Student genießt es zwar, dass er mehr mit seiner Familie zusammen sein kann, aber
trotzdem verliert man durch Corona auch den Kontakt mit seinen Freunden. Und das ist auch irgendwie ein Teil von meinem Ramadan gewesen, dass ich eben mit meinen Freunden über Ramadan gesprochen habe, mehr Fragen über den Islam gekommen sind als davor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja.
So wird Ibrahim al-Musli auch heute Abend nach Sonnenuntergang zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern zu Hause sitzen und beten.
Thomas Tuchel ist französischer Fußballmeister und sein Verein auch. Paris Saint-Germain geht in die Archive ein als Meister, denn seit heute Nacht ist klar, die Saison in Frankreich wird abgebrochen wegen Corona. Sarah Schwebmann aus der Sportredaktion, vom Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten gestern war ja eine Ansage erwartet worden. Wie das nun weitergehen soll im deutschen Fußball, Profifußball ist gemeint, ist nicht so gekommen. Wie hat denn die DFL heute reagiert auf diese, wenn man so will, Nicht-Ankündigung?
Mit Verständnis. Also DFL und Clubs würden sich weiter auf eine Saisonfortsetzung im Mai vorbereiten, heißt es in einer Stellungnahme. Die Vorbereitungen, die laufen auch auf Hochtouren. Die DFL will regelmäßige Corona-Tests bei den 36 Erst- und Zweitligisten als Teil des Sicherheits- und Hygienekonzepts. Und viele Vereine wie RB Leipzig beispielsweise in der ersten Liga, aber auch der HSV und St. Pauli in der zweiten Liga, die haben gestern die ersten Tests bei den Spielern machen lassen. Leipzig will, wenn auch die zweiten Tests am Montag negativ sein sollen, sollten am Dienstag wieder mit dem Mannschaftstraining starten. RB-Geschäftsführer Oliver Minzlaff rechnet bei negativen Tests mit einer positiven Entscheidung der Politik.
Dann hoffen wir, dass die positiven Signale, die wir jetzt bisher aus der Politik vernehmen konnten, dass wir grünes Licht bekommen und dass wir dann am 16. dann das erste Nachholspiel dann starten können.
Darauf hofft auch der VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger überlegen auch, am Anfang der Woche wieder mit der ganzen Mannschaft und nicht mehr nur in kleinen Gruppen zu trainieren.
Der Profifußball ist ja ein Milliardenbusiness. Da fehlt richtig viel Geld im Moment. Wenn nicht bald gespielt wird, was droht dann den Vereinen?
Die Insolvenz, ganz klar. Selbst die Deutsche Fußballliga gibt zu, dass die Corona-Krise einige Bundesligisten sehr bald in den Ruin treiben könnte. 13 der 36 Clubs seien gefährdet. Bedroht sind vor allem die Vereine, die wenig Eigenkapital besitzen, so wie beispielsweise Werder Bremen, der SC Paderborn oder auch Schalke 04. Schalke beispielsweise hofft jetzt darauf, dass die Fans ihre Tickets nicht erstattet haben wollen und das Geld dem Verein spenden. Jeder Euro sei wichtig, um als Verein zu überleben.
Ich habe nochmal nachgerechnet, die Bundesliga, der Fußball dort pausiert jetzt mittlerweile seit 8 Wochen und so langsam muss ja irgendwie eine Entscheidung her. Geht's weiter oder geht's nicht? Den Saisonabbruch in Frankreich habe ich eben schon erwähnt. Was machen eigentlich die anderen europäischen Ligen?
Auch die Niederländer, die haben die Saison beendet. In Belgien soll die Entscheidung, ob nochmal gespielt wird oder nicht, am Montag fallen. Ein Abbruch ist da aber auch wahrscheinlich, denn die belgische Regierung, die hat alle Massenveranstaltungen bis zum 31. August verboten. Und laut belgischem Verband würden auch für ein Spiel selbst hinter verschlossenen Türen mindestens 400 Personen benötigt. In Italien und der Serie A ist noch keine Entscheidung gefallen.
Sarah Schwedmann, vielen Dank. Und dann sagen wir noch herzlichen Glückwunsch zwei Fußballern, Oliver Bierhoff und Olaf Thon haben heute Geburtstag. Der eine wird 52, der andere 54 Jahre alt. Aber das musikalischste Geburtstagskind unter den Promis ist sie hier. Die französische Sängerin wird heute 40. Im Februar ist sie noch in Köln aufgetreten. Aber die Auftritte in nächster Zeit sind natürlich alle gestrichen, womit wir dann schon wieder bei Corona wären. Aber mein Gott, was für eine Stimme, was für ein Jazz. Okay, das ist jetzt ziemlich ungewöhnlich für das Echo des Tages, aber musste sein. Sass wird 40.
Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Bienvenue dans ma réalité.
Das war auf WDR 5 und NDR Info das Echo des Tages. Morgen dann wieder in großer Länge, 18.05 Uhr bis 19 Uhr. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.